Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind unsere beiden ExpertInnen Caroline Zielke und Kevin Pfander. Viel Spaß!
Ich habe heute wieder Kevin Pfander als Gast, unseren Geschäftsführer. Unser Thema ist heute mal ein spannendes. Die einen oder anderen haben selber mal drin gearbeitet, waren als Berater mal da oder sind noch da als Unternehmensleitungen beispielsweise. Und zwar sprechen wir heute über sogenannte Expertenorganisationen. Was heißt denn das, Kevin?
Expertenorganisationen sind für uns als Berater aus dem Grund wichtig, weil das Expertesein alles definiert. Das heißt, Experten gehen davon aus, dass das Wesentliche, was sie tun, eben über ihre Expertise begründet ist. Das heißt, das spielt Ausbildung eine große Rolle, da spielen Abschlüsse eine Rolle, das sind Formalismen, die beurkunden, dass man Expertise hat, sind sehr, sehr wichtig. Und alles, was eben dieses Expertentum ausbaut, ist professionell und das ist die Grundlage für alles. Das heißt, bevor man überhaupt anfangen kann zu arbeiten, muss man erstmal Expertise gezeigt haben, sonst hört einem faktisch keiner zu.
Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ich selber habe in zwei unterschiedlichen Konzernen früher gearbeitet, wo Expertentum das A und O war. Und ein schönes Beispiel ist, da brauchte man schon einen Doktortitel, um Assistent zu sein. So. Und natürlich nicht in irgendwas, sondern natürlich genau in den technischen Dingen, die das Unternehmen herstellt. Also total, du würdest von außen eigentlich sagen, das Nischenwissen. Da natürlich ein absolutes No-Go, weil da ist es Fachexpertenwissen. Das sind auch Organisationen, die sich sehr viel darauf einbilden, Fachexpertenlaufbahnen nach wie vor zu haben. Auch da gucken wir vielleicht rein. Aber eigentlich geht es uns heute darum, mal zu schauen, wie steuere ich Expertenorganisationen? Wie führe ich die vielleicht auch? Kleiner Unterschied, schauen wir noch drauf. Und auch, was heißt es denn, in solchen Organisationen auch was verändern zu wollen? Hm. Was sind da die Herausforderungen?
Ja.
Womit möchtest du anfangen?
Gerne nochmal mit den Facetten, die Expertentum haben kann.
Ja.
Denn du kannst auch in unterschiedlicher Expertise Experte sein. Also wenn man so will, man kann sehr, sehr, sehr schnell aus jeglichem Fachgebiet ein Expertengebiet machen.
Ja.
Im Privaten kennt man das von Sammlern. Also es gibt Menschen, die sammeln Kronenkorken und können dir genau sagen, wie sind die beschaffen, aus welchem Land oder Briefmarken. Also du kannst in allen möglichen Themen, kannst du Experte sein und denken, naja, gut, wer das braucht. Wenn du aber eben auf so ein ganzes Treffen von solchen Leuten triffst, dann siehst du plötzlich, wie viele Nuancen es da gibt. Mhm. Und so ist es im Unternehmen eben auch. Das heißt, du kannst innerhalb von einer IT, kann es unterschiedliche Bereiche geben, da gibt es unterschiedliche Experten. Da gibt es welche zu künstlicher Intelligenz, andere machen Datenbanken, andere machen keine Ahnung. Also jeder kann sich da in dieser Tiefe auch austoben. Mhm. Und kann so auch ein Stück weit im Idealfall zu einem Umstand kommt, dass er unersetzlich ist.
Ja.
Der Experte ist jemand, das ist quasi fast ein Lebenskonzept. Ich bin jemand, der ist nicht einfach austauschbar. Mhm. Ich habe die Expertise. Ist also auch immer fast gleichzusetzen mit einem sozialen Status, den man sich in einem Unternehmenskonstrukt sucht.
Ja.
Und das heißt, wenn ich Experte bin und es kommt eine Idee von außen, also Expertenorganisationen bemühen auch häufig das berühmte Not-Invented-Here-Syndrom. Also wenn jemand kommt mit einer Änderung, die außerhalb der eigenen Expertenorganisation erfunden wurde, dann wird die erstmal sehr, sehr kritisch gesehen, weil sehr, sehr wahrscheinlich ist das, was von außen kommt, sowieso per se nicht so gut wie das, was wir hier innen haben. Und sehr wahrscheinlich ist es halt ein Unterschied, ob ich jetzt in der Krebsforschung arbeite oder ich Möbel zusammenbaue.
Mhm.
Da gibt es jeweils, also wir kennen alle einen schlechten Schreiner und einen schlechten Handwerker und auch das ist ein Problem, aber wir sind uns darüber einig, das Expertentum hat da unterschiedliche Level und unterschiedliche Grade. Also im Handwerk war das eben ganz klassisch, es gibt eben den Lehrling, es gibt den Gesellen und es gibt den Meister und das sind unterschiedliche Grade und so ist es eben an der alles, was universitär ist, natürlich genau das Gleiche. Da gab es früher Vordiplom, Diplom, dann gab es eben die Promotion, die Habilitation irgendwann, heute kann sich noch über Bachelor und Master durcharbeiten. Also das heißt, es gibt verschiedene Weihen, die man irgendwie aufsteigt. Das Problem an diesen Themen ist, dass sie aber eigentlich auch suggerieren, wenn du mal quasi im letzten Grad der Weisheit angekommen bist, dann kannst du von dort aus auch sehr wahrscheinlich lange, lange weiterarbeiten. Mhm. Und das heißt nochmal, also es geht hier im Wesentlichen um Status, das ich vermittle. Und das macht solche Systeme auch begrenzt durchlässig. Und es führt auch sehr, sehr häufig zu Monokulturen, was Fluch und Segen gleichermaßen ist. Eine Monokultur lässt sich natürlich auch nicht wirklich ablenken, hält Fokus, setzt die ganze Energie, die sie hat, auf ein Thema. Und so lässt sich mit Sicherheit auch erklären, warum wir in Deutschland so viele Unternehmen haben, die in irgendeiner, ich sag's mal liebevoll, Kleinteiligkeit, die aber relevant ist, Weltmarktführer sind. Mhm. Die gibt's hier wie Sand am Meer.
Die ganzen Hidden Champions. Ne?
Also die gibt's wirklich, weil die sich auf eine Sache total konzentriert haben. Spannend ist aber, dass in solchen Organisationen dann der Wandel in einen neuen Status außerordentlich schwerfällt. Weil natürlich für den absoluten Experten jede neue Idee, die nicht da reingehört, erstmal eine kritische ist. Die wird erstmal untersucht auf, brauche ich das überhaupt? Liegt das jetzt auf meinem nächsten Schritt überhaupt im erwartbaren Raum von bringt mir Nutzen? Oder ist es für mich irgendwie Klimbim und Ablenkung? Und das heißt, es führt einfach zu Monokulturen. Die suchen sich eben auch Leute, die ähnlich ticken. Und Überraschung, solche Organisationen definieren sich als technische Organisation. Also sind Probleme technisch. Lösungen auch.
Ja.
Jetzt wissen wir aber als Organisationsbegleiter und Gestalter, dass ein Großteil der Schwierigkeiten, die in Organisationen aufkommen, erstmal gar keine technischen Themen sind. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, die meisten technischen Herausforderungen kriegst du gelöst. Die dauern länger, die kosten mehr, das mag sein. Aber typischerweise, wenn du die Experten hast und die vernetzt, die lösen dir die Probleme auch.
Das ist ein spannender Punkt, dass du da ansetzt, weil das spiegelt so ein Stück weit ja auch unsere Erfahrung wieder. Also wenn ich mal einen Schritt zurückgehe und sage, wie begegnen uns ganz persönlich dann Menschen in solchen Organisationen, ist ja oft das Thema, gerade weil die so sehr fokussiert sind auf ihre oft akademischen Grade, ihr Fachwissen, haben die auch einen ganz anderen Maßstab, wenn sie auf Berater von außen beispielsweise blicken. Also sie setzen sich dann hin und sagen, was ist dein Track Record? Sag mir ganz genau, welches Projekt genau in dem Thema hast du schon mal gemacht, und so werden immer nach Vergleichbarkeit suchen. Mhm. Weil das für sie das A und O ist, quasi, ich sag mal, ein Experiment möglichst genau rekonstruieren zu können, in der Hoffnung, dass je näher das Experiment, was ich bei einem anderen Kunden schon mal gemacht habe, an ihrem eigenen dran ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit.
Richtig. Und was gleichermaßen aber tragisch sinnlos ist,
ja,
denn wenn ich inzwischen der größte Experte bin und jemand anderen nur anerkenne, wenn er ähnliche Expertise vorweist wie ich, wo ist dann der Benefit?
Gibt keinen.
Also zumal ich ohnehin davon ausgehe, dass ich hier selber im eigenen Laden schon irgendwie ganz, ganz weit vorne bin, dann ist alles, was ich mir reinhole, muss ich erstmal dem Vergleich stellen, um hinterher als zurückweisenswürdig betrachtet zu werden. Also danke, war gut, aber brauche ich nicht, ist nicht relevant.
Ja.
Also, und das ist tatsächlich so, wir kümmern uns ja eher um Ablauforganisation, um die Frage von, wie organisiere ich Geschäft? Was sind die Wechselwirkungen verschiedener Funktionen, die ich betrachten muss, damit ich erfolgreich sein kann? Wie gehe ich in Wandel um? Und ich sag's mal einfach, solange diese Experten in Ruhe gelassen werden und dieses in Ruhe gelassen werden zu einem Markterfolg führt, ist alles gut.
Mhm.
Kommt der Markterfolg nicht mehr, beginnen nicht Experten Fragen zu stellen.
Mhm.
Und jetzt beginnt es spannend zu werden, das ist vor allem auch für die Führungskräfte wichtig, weil natürlich da viel Festhalten am Alten stattfindet. Und man erstmal sagen muss, es geht nicht darum, die Vergangenheit zu diskreditieren oder dafür keine Wertschätzung zu haben, sondern mal kurz zu überprüfen, macht das Ding von gestern auch morgen noch den Unterschied oder ist das nicht mehr der Fall? Ansonsten stapelt man nämlich Wettbewerbsvorteile, die eigentlich gar keine mehr sind.
Mhm.
Und für uns ist, oder jetzt ganz persönlich, für mich ganz persönlich ist dann immer spannend, dass ich dann Menschen gegenüber habe, die sich selbst als sehr rational definieren. Und die plötzlich total irrational handeln. Das sind die irrationalsten überhaupt im Festhalten an dem Bestand und an den Regeln, die hier gelten. Also das ist teilweise wirklich, also es sind Absurditäten, die entwickelt werden, auf eine völlig irrationale Art am Alten festzuhalten, im völligen Erzählen, was ich hier tue, ist rational. Und natürlich kriegen das auch die anderen Mitarbeiter im Unternehmen mit und in großen Organisationen natürlich noch viel mehr Menschen. Und dann reden wir sehr schnell darüber, dass der Experte zwar Experte ist, aber A, sein Wissen nicht mehr Ultima Ratio für morgen ist und B, es dazu vielleicht noch andere Themen braucht und wir C, auch den Rest der ganzen Mannschaft noch mitnehmen müssen. Und dann dürfen Menschen wachsen.
Schaffen die Leute deiner Erfahrung nach es in dem Moment zu verstehen, wo ihre Grenzen sind?
Also ich glaube, die Grenzen emotionaler Art, das verbieten die sich fast. Mhm. Das sind auch Menschen, die davon ausgehen, dass sie generell sowas wie Beruf und Arbeit können sie trennen. Emotionen gehörten, also seien sie mal nicht so emotional, sie emotionalisieren alles, lassen sie uns das mal rational machen. Das sagt aber jemand, der in dem Augenblick ehrlicherweise völlig emotional agiert.
Ja.
Also das ist entweder ein Maskieren oder einfach schlicht das fehlende Bewusstsein, dass man selbst auch ein emotional agierender Mensch ist. Und das heißt, da habe ich es natürlich unglaublich schwer, auf Emotionen eingehen zu wollen, wenn der andere es gar nicht zulässt.
Ja.
Im Stereotyp ist das eher technisch, eher männlich. Eher Ü50. Alle Hörer sagen das sofort, um Gottes Willen, wer pauschalisiert denn heute noch in dem Podcast? Wie irre kann man sein? Tue ich nicht. Ich will damit nur sagen, es gibt schon so ein paar Muster, bei denen wir sagen würden, wenn diese Merkmale zutreffen, dann müssen wir als Change-Begleiter einen Weg finden, wie der Fachexperte uns zuhört und eine kurze Sekunde annimmt, dass wir ihn nicht als Fachexperte beraten wollen, sondern als Organisationsexperte. Jetzt kommt der Punkt, da macht plötzlich dann das andere Handlungsfeld Sinn, weil als Experte in einem Fachgebiet zum anderen Fachgebiet, da werden sie es vielleicht schaffen, sich auf was einzulassen. Und dann muss ich aber leider Gottes eben auch alles Mögliche bemühen, um zu zeigen, was ich schon alles mit meinen Teams, meinen Erfahrungen, meinen Projekten, das ist ein bisschen Haus, Auto, Boot für einen Außenstehenden,
ja,
ist aber die notwendige Basis, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, dann findet ein hartes Abklopfen statt. Die Erfahrung zeigt aber, hält man dem Stand? Dann kann der andere auch sagen, okay, es ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber es ist seins oder ihrs und ich kann mich darauf einlassen. Das ist aber kein besonders effizientes Vorgehen, das dauert. Und da muss man immer wieder Anlauf nehmen und da muss man auch an der eigenen Frustrationstoleranz arbeiten. Weil du wirst natürlich gerne sofort anfangen zu arbeiten. Gedanklich tickt die Uhr der Organisation, die Leute erleben bereits, es geht nicht weiter, sie erleben Hilflosigkeit, sie erleben teilweise auch erratisches Handeln, weil sie sagen, wie kann man noch die Rezepte von gestern nehmen und morgen damit erfolgreich sein wollen. Die erleben alle, oha, das ist hier gerade am Rutschen und am Driften und du würdest gerne sofort was tun. Aber Schritt eins ist, die eigene Expertise darstellen in diesem Punkt. Und das ist für uns als Change-Berater schwierig, denn wir gehen eigentlich davon aus, dass Expertise zwar notwendig ist, aber häufig nicht den entscheidenden Unterschied macht.
Mhm.
Ja, und in diesem Punkt ist es aber genauso, wenn du den Unterschied machen willst, musst du die Expertise eben auch zeigen.
Aus Sicht der handelnden Person ist es ja dann wieder ein sehr rationales Verständnis, ne? Also, damit ich mein Gegenüber als Experten anerkennen kann und das ist für mich in dem Moment der einzige Weg, mitgehen zu können, indem ich den Expertenstatus anerkenne, mich dann darauf einzulassen und dann einen Weg zu finden, okay, mit der Person kann ich den Weg auch gehen, weil ich weiß, da gebe ich mich in gute Hände, da fasse ich Zutrauen. Und gleichzeitig steckt da aber ja nur das Bedürfnis dahinter,
es gibt Sicherheit.
Es geht
schlicht um Sicherheit. Richtig. Und Sicherheitsempfinden ist natürlich eins, das irgendwie ganz grundlegend ist. Ja. Und fühle ich mich sicher oder unsicher, ist meine absolute Emotionalität.
Der Unterschied ist nur, Expertenorganisationen oder handelnde Personen darin sind schlecht darin, sowas zu kommunizieren.
Also zumindest,
wir wissen das.
Ja, zumindest erfahrungsgemäß, oder ja. wir lesen es so. Ne?
Ja.
Und natürlich ist es in einem Krankenhaus vielleicht anders oder in einer Kindertagesstätte irgendwie anders. Da sind natürlich Emotionen halt näher, weil das Objekt, um das sich alles dreht, der Mensch ist.
Ja.
Mit seinen Sorgen, Ängsten und Bedürfnissen, die er hat, die erfüllt und nicht erfüllt sind. Also ist in der Folge die Emotionalität weiter vorne. Und ja. Ich muss mit ihr umgehen. Aber auch in Projekten ist es ja so. Also auch das könnte man hinterher sagen, wenn du eine Lessons Learned machst zu einem Projekt, das erfolgreich oder nicht erfolgreich war, auch in der technischen Umgebung, sind häufig die absoluten Ausreißer, die es gibt, nach oben und nach unten, davon geprägt, dass Menschen in der Lage waren, mit Emotionalität umzugehen. Sich darauf einzulassen, dass ihr Mensch gegenüber zwar eine Anforderung rein fachlich, sachlich aufschreibt, ich aber in der Zurückweisung zum Beispiel dieser Anforderung was auslöse, das dann überhaupt nicht mehr rational ist beim anderen. Mhm. Er fühlt sich nämlich zurückgewiesen.
Ja.
So, und was ich sagen will, ist, diese technischen Organisationen oder diese Expertenorganisationen, man muss einfach wissen, wie geht man mit ihnen um. Es geht nicht darum, ihnen ausreden zu wollen, dass ihre Expertise nicht überall gefragt ist, mhm. weil sie ist ja häufig einfach auch gefragt. Du brauchst Experten, die gute Arbeit machen.
Ja.
Aber man muss ihnen klar machen, dass der Experte idealerweise nicht eine ganze Organisation führt.
Mhm.
Weil spätestens auf der Führungsebene ist es eigentlich mal mindestens Teamarbeit.
Mhm.
Wenn nur eine Expertise, also wenn ich einen R&D-Chef habe, der hervorragend ist, ob der deshalb eine ganze Organisation in der Form entwickelt, ist halt die Frage.
Mhm.
Da brauche ich vielleicht die anderen Einheiten auch. Da brauche ich vielleicht mein Justiziar. Da brauche ich vielleicht auch meinen CFO. Da brauche ich vielleicht auch jemanden, der irgendwie sich mit Qualität beschäftigt, mit Logistik, keine Ahnung was.
Das heißt, eigentlich stellen wir fest, das sind nicht immer die besten Führungskräfte, beziehungsweise selbst wenn sie gute Führungskräfte sind, wird es nicht allein daran liegen, dass sie Fachexperten sind.
Ja, ich meine,
es gibt immer noch andere Eigenschaften, die sie mitbringen.
Du kannst natürlich immer jetzt für alles die Beispiele finden. Du wirst jetzt die Steve Jobs Geschichte finden, bei der angeblich er als der Oberexperte alles entwickelt hat. Fragt man rein und hört man sich um und liest man Artikel, da heißt, naja, ganz überall war er vielleicht gar nicht so der Experte, aber er war konsequent im Design oder im Business Design. Also was ist Expertise und wie viel Anteil hat sie am Geschäftserfolg, ist übrigens am Ende immer nur eine Timingfrage. Mhm. Es gibt für Fachexperten immer ein Zeitfenster, an dem sie maximal wirksam sind. Und dann kommt der Punkt, da ist dann irgendwie die Expertise auf dieses eine Feld nicht mehr das Entscheidende, weil ich eben andere Sachen diversifiziere, weil ich sie in Prozesse einbinden muss, mhm. weil ich sie adaptieren und umwandeln muss. Und dann braucht es eben auch andere Disziplinen wieder. Und auch hier am Ende sage ich, wir müssen es schaffen, dass Experten sich gegenseitig als Experten anerkennen in solchen Organisationen. Dann ist schon viel geholfen. Ist aber gar nicht so leicht.
Was würdest du denn sagen, was sind so erste Ansätze, um solche Organisationen gut zu steuern? Wenn du mal so von oben drauf blickst, was ist wichtig?
Ja, dass man vielleicht weniger Vision erzählt.
Mhm.
Also das ist ja auch so ein Thema. Häufig sagen wir, eine Veränderung stoße ich an mit einer Vision, mit einer Strategie, mit einer Change-Story, die den Weg vom Hier und Jetzt in die Zukunft führt.
Mhm.
Wie klar oder unklar die auch immer ist.
Ja.
Und wenn ich eine Expertenorganisation habe, Experten würden sich eher die Frage stellen, wo in meinem konkreten Handeln jetzt im Alltag habe ich denn jetzt wirklich die eine Sache, die anders sein muss.
Ja.
Und das heißt, Visionen kommen bei solchen Leuten meistens einfach unfassbar viel zu früh und sind auch einfach unfassbar unkonkret,
ja.
Also nicht zu gebrauchen. Ja, also nicht für den täglichen Hausgebrauch gedacht.
Ja.
Folglich muss ich davor auch keine Soundings machen oder Kaminabende machen.
Mhm.
Ich muss quasi eine Ebene finden, in der die Kollegen halt Relevanz erleben. Und das kann in der Rechtsabteilung eben eine konkrete juristische Fragestellung sein, vor der man regelmäßig steckt.
Mhm.
Und die Frage von, okay, wenn das gute Arbeit ist, wie ist denn von deiner jetzigen Organisationsänderung dieser Bereich betroffen? Und ist er es nicht, dann ist es auch gar kein Bereich, in dem faktischen Change stattfindet. Daran ist übrigens auch nicht schlimm, herauszufinden, wann Experten einfach weiterhin Experte sein können und die dann auch zu lassen, ist mit Sicherheit ein mindestens so gutes Konzept, wie zu sagen, wenn es dann aber wirklich darum geht, dass wir auf Entscheiderebene uns mit Neuem heraussetzen müssen, die dann auch dafür zu gewinnen, sich für eine Expertise einzulassen, die zeigt, ey, wie entwickle ich eine Organisation weiter? So. Und es sind meistens eben keine Ingenieurswissenschaften, die da hinten dann den Unterschied machen.
Also eigentlich ist es auch zur richtigen Zeit, die richtigen Leute einzubinden. Ne? Also einen guten Blick dafür zu haben, wen brauche ich eigentlich wann im Prozess, wen bin ich wie ein und auch mit welchem Wertversprechen.
Ja, und natürlich auch Detailgrad. Also mhm. umso mehr ich Experte bin, umso empfänglicher bin ich auch für Details. Dort liegen ja häufig die Unterschiede.
Mhm.
Aber wie stelle ich mir ein Meeting vor, in dem die Arbeitsebene dem größten Experten die Inhalte vorstellt, das ist dann wie so ein Uni-Betrieb, ne?
Mhm.
Da ist der Professor oben und dann kommen die ganzen wissenschaftlichen Hilfskräfte und dann die Postdoc oder Praktika, also was da auch eben auch alles dann da drin mitarbeitet. Und die Idee ist, dass oben irgendwo die fachliche Autorität sitzt, die das Thema entweder einmal richtig plausibilisiert und besser macht oder aber im Zweifel einfach auch nur über den Rang und Namen und über die akademischen Weihen die eigene Arbeit besser macht, veredelt, abrundet.
Mhm.
Ja. Also Expertenorganisationen sind ganz, ganz häufig eines nicht schnell.
Ja. Und stellen uns wahrscheinlich auch vor Herausforderungen im Thema Stakeholder-Management, oder? Wen bin ich, wann, wie ein?
Ja, das auf jeden Fall. Also weil der Stakeholder eben in diesem Fall rein fachliche oder rein inhaltliche Interessen hat.
Ja.
Die Frage aber, was bedeutet jetzt eine Organisationsänderung für mich ganz persönlich, ist eine Frage, die einfach erstmal auf der fachlichen Seite sehen würden.
Mhm.
So, und das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass eben sehr, sehr, also Fachexperten haben große Schwierigkeiten darin, Nicht-Experten zu führen.
Mhm.
Tun sich bei Delegation schwer, weil sie den Reifegrad nicht einschätzen können. Verstehen nicht, dass Menschen nicht selbst zu irgendwelchen rationalen Schlüssen kommen können in ihrem Sinne. Dass sie vielleicht mehr Anleitung brauchen, dass man nicht implizit Wahrheiten hat, sondern die explizit äußern muss. Das sind alles die Schwierigkeiten, die sich in deinem Alltag binden, wenn ich eine sehr, sehr fachliche oder eine Expertenführungskraft habe.
Ja, und auch so aus eigener Erfahrung mal von Fachexperten geführt worden zu sein in der Vergangenheit, auch das Thema Zutrauen, ne? Also, dass sich Leute vollkommen dabei verschätzen, was können sie jemandem zutrauen? Und auch, wie viel Freiraum gebe ich überhaupt, wenn ich meine, als Fachexperte gleichzeitig in der Führungsrolle die Lösung sowieso schon zu kennen. Also oft ist ja der Ergebniskorridor so eng definiert.
Also was ist eine gültige Antwort?
Richtig, ja.
Ja, aber wie gesagt, Timing, also das ist ganz, ganz häufig ist es eben der Erfolgsfaktor. Auch zu wissen, womit beschäftige ich mich nicht. Ich meine, es gibt Organisationen, die haben große Schwierigkeiten, ihre Prioritäten festzulegen.
Mhm.
Das haben solche Leute nicht unbedingt.
Ja.
Außer sie sind rein explorativ unterwegs und nicht auf die praktische Anwendung bedacht. Das sind natürlich die Unterschiede. Also wenn ich natürlich irgendwie eine lange Uni-Karriere hinter mir habe, habe vielleicht Grundlagenforschung gemacht und komme dann in den Industriebetrieb, der dann sehr logisch deduktiv arbeitet und klare Ergebnisse hat und immer wieder sagt, Test, Operate, Test, Exit, alles auf die gültige Lösung hin, dann wird das quasi eine neue Erfahrung sein. Das ist so. Aber damit muss man sich da auch auseinandersetzen. Ja. Also es, wie gesagt, also Experten machen das Leben in einem Organisationswandel typischerweise nicht leichter. Weil sie erstmal nicht jedem zuhören, weil sie davon ausgehen, dass das, was sie tun, die größte Expertise ist. Und spannenderweise kriegen die ja auch häufig so eine Art Halo-Effekt zugeschrieben. Weil du Experte in dem einen bist, bist du nachher auch im anderen. Und das ist bei Führung der Klassiker.
Mhm.
Jemand ist der beste inhaltliche Experte zu einem Thema. Folglich wird er auch super Leute führen können. Das ist eigentlich Land auf, Land ab bekannt. Also den größten Experten zum Chef zu machen, ist selten eine gute Idee. Es kommt trotzdem immer wieder vor. Sagen immer, wenn der größte Experte der Chef ist, arbeiten unten drunter dann quasi all diejenigen, die es nicht sind. Das kann ja auch keine Lösung sein.
Ja.
Und andersrum kann man sagen, naja, aber jemanden entscheiden lassen, der von nichts, der von Tuten Blasen keine Ahnung hat. Also du bist sofort in dieser ganz oder gar nicht Argumentation.
Ja.
Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil klar, im Wandel wirst du auch mal Leute ranlassen müssen, die dir eben den Weg ins Neue zeigen, die nach deiner Expertenmeinung nicht Expertise genug haben. Aber Experten müssten eigentlich wissen, dass man auch experimentieren muss, um zum Ergebnis zu kommen.
Sollte man meinen, ja. Ich glaube, die Herausforderungen in Expertenorganisationen sind nicht geringer, sondern werden eher größer. Wir stehen oft schon an der Tür und haben Projekte vor uns. Was würdest du denn sagen, so zum Abschluss vielleicht, ist so das, wo sie selber hinschauen können, wenn sie gerade zuhören? Was ist ein Start?
Dass Geschäftserfolg sehr häufig darin steckt, dass ich bestechend einfach bin. Dass ich natürlich vielleicht, um ein einfaches Problem beizubiegen, ab und zu komplizierte Sachen machen muss, das ist schon klar. Aber umso mehr Komplexität ich schaffe, umso mehr Wissen ich irgendwo reinstecke, umso schwergängiger wird es eben auch häufig. Und ich würde schon sagen, dass für vieles Geschäft die Einfachheit im Mittelpunkt steht. Und das heißt, das würde für mich auch, das ist fast schon eine Wertung, aber wenn man so will, Business-tauglichen vom nicht-business-tauglichen Experten unterscheiden, dass der business-taugliche Experte die Magie der Einfachheit findet und sich darauf fokussiert und sich eben nicht in der Verzettelung und im anderen Spielfeld da wiederfindet. Das ist mit Sicherheit der Punkt. Und ich meine, klar, wir als Berater sehen halt schlicht und ergreifend, fragt jemand bei uns Wissen ab und will genau wissen, wie geht ein Projekt? Oder will jemand eigentlich Erfahrungswerte haben und will er wissen, wie kann ich mit dieser neuen Situation umgehen, die nicht nur auf Know-how basiert, ist ja das, was gerade auch passiert. Also Wissen wird ja ständig gegenwärtig und ist nicht nur über KI, aber jeder ist so frisch gegoogelt oder frisch gechat-GPT'd und ist so, hat so einen Pseudo-Expertenstatus. Also für unser Geschäft und auch für die Experten wird es einfach in Zukunft sehr, sehr schwierig sein, die guten von den schlechten Experten zu unterscheiden. Ein Grund mehr für Teamwork, ein Grund mehr, sich auf Erfahrungen auch zu berufen und in einer großen Gruppe an Veränderungen zu arbeiten.
Ich würde auch ergänzen, sich mit Leuten zu umgeben, die anders sind als man selbst.
Ja, die gehen einem logischerweise häufig auf den Keks.
Ja.
Das ist natürlich, bei Beratern sieht man es häufig, überall wird erzählt, zum Problemlösen sind heterogene Teams super. Ich sage immer, ja, das ist so, im Consulting kennen wir das, aber das ist natürlich auch mal ein Albtraum. Das sind die Endlos-Diskussionen, die ja keiner haben will. Also das kann ich schon mal sagen, diese Teams sind hervorragend. Aber wenn Leute Probleme lösen, bitte nicht gleich die Effizienzfrage stellen, weil die müssen manchmal einfach Schleifen drehen. Und das tun sie auch.
Ja.
Da muss man sie gar nicht einladen.
Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, Kevin, für den Einblick in eine Expertenorganisation.
Gerne.
Das war die Episode mit unseren beiden ExpertInnen Caroline Zielke und Kevin Pfander. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.